24 Mal Weihnachten neu erleben. Das weckt Erwartungen. Und der Titel des ersten Sonntages lautet Weihnachten, die ganze Geschichte. Kennst du das? Da schildert jemand irgendetwas, einen größeren Zusammenhang oder auch nur eine Kleinigkeit und es kommt dir aber vor, der fängt ja bei Adam und Eva an. Wenn du das denkst, dann meinst du, oh, da holt einer zu weit aus oder da spannt einer einen zu großen Bogen. Und das könnte vielleicht auch deine Befürchtung heute Morgen für diese Predigt sein, wenn sie überschrieben ist mit die ganze Geschichte. Weihnachten, die ganze Geschichte. Auf der anderen Seite gilt aber auch, wenn ich nur die halbe Geschichte kenne, dann verstehe ich den Zusammenhang auch nicht richtig oder kann bei der Pointe des Witzes nicht lachen, wenn ich ihn nur halb gehört habe. Du kennst das vielleicht von dem Spiel Stille Post. Wenn du nur die letzte Nachricht kennst, nur das, was beim letzten ankommt, dann weißt du nicht, worum es eigentlich ging. Es ist also gut, die ganze Geschichte zu kennen. Und den Blick auf den Glauben, die ganze Geschichte zu Weihnachten. Welche Erwartung hast du an den Glauben? Welchen Ausschnitt davon kennst du, der dich vielleicht eher vom Glauben abhält? Da gibt es vielleicht innere Hindernisse, die dich davon abhalten, die dich noch nicht glauben lassen oder nicht mehr. Fragst du dich vielleicht, ist da überhaupt etwas dran oder ist das nur eine ausgedachte Geschichte, eine ausgedachte Story? Und tatsächlich ist es so, die Sache mit dem Glauben lässt sich nicht so richtig überprüfen. Also warum dann mit etwas Verlässlichem bei dem Glauben rechnen? Ich verlasse mich in der Regel erst auf Dinge, auf etwas, dass es funktioniert oder dass es pünktlich eintrifft, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass das passiert und dass ich daran glauben kann, dass ich darauf vertrauen kann, dass es funktioniert, das trifft pünktlich ein. Und deshalb ist mir im Zusammenhang mit dem Glauben folgende Unterscheidung wichtig. Es gibt nämlich im Leben Dinge, die sind überprüfbar und messbar. Es gibt Dinge im Leben, die sind für alle Menschen überprüfbar und messbar. In der Regel sind das naturwissenschaftliche Dinge, Erfahrungen aus der Physik, aus der Chemie. Wir können dafür sogar Gesetze formulieren und nennen sie dann Naturgesetze. So wissen wir zum Beispiel, dass wenn wir etwas zu Boden fallen lassen, wenn wir es in der Luft loslassen, dass es dann zu Boden fällt. So, die Technik wird mich also strafen, wenn ich das jetzt vorführen wollte mit dieser Fernbedienung, also lasse ich das, weil ich darauf vertraue, dass das Gesetz der Schwerkraft gilt, auch wenn das heute nochmal wieder in Frage gestellt wird, was da wirklich dahinter steckt, aber das nur nebenbei. In jedem Fall ist es bei Naturgesetzen so, eine einzige gegenteilige Erfahrung würde dieses Naturgesetz in Frage stellen oder sogar außer Kraft setzen. Also fällt ein einziges Mal ein Stein nach oben, dann gilt das Gesetz nicht mehr. Es ist widerlegt. Solche Dinge lassen sich auch mit Eigenschaften anstellen. Also Eigenschaften von Gegenständen oder von etwas, was wir herstellen, kann ich ausdrücken mit Formeln. Arbeit kann man ausdrücken mit der Formel Kraft mal Weg. Oder Geschwindigkeit kann ich messen durch Strecke geteilt durch die Zeit. Für solch nüchterne physikalischen Formeln habe ich euch aber mal ein praktisches Anschauungsobjekt mitgebracht. Also, solch ein Geschoss stand nur im Blau gestern Nachmittag hier vor dem Gemeindehaus. Ich war leider nicht schnell genug, es zu fotografieren. So schnell war es wieder weg. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Ich habe mich nur nicht getraut zu fotografieren, weil dieses Fahrzeug seine magnetische Wirkung ausgeübt hat und natürlich lauter Jungs da drum waren und sich das neugierig angeschaut haben und jedes Einzelteil begutachten wollten. Ich wollte jetzt nicht der große Junge sein, der daneben steht und auch noch ein Foto macht. Ich kam dann zu spät. Als die Jungs weg waren, war auch das Auto weg. Sie sind so lange geblieben, dass sie sagten, ich friere, sollen wir reingehen? Nein, das ist so spannend hier. Also, nüchtern betrachtet, könnte ich dieses Fahrzeug jetzt auch mit den Formeln beschreiben. Ja, wie viel PS hat das? Kraft mal Weg. Oder wie schnell ist das? Welche Strecke legt es in einer gewissen Zeit zurück? Das klingt aber irgendwie so nicht nach dem, was ich gerade erzählt habe. Und das hängt damit zusammen, es gibt Erfahrungen, Erwartungen, die sind nicht für alle gleich überprüfbar. Sondern dahinter stecken Gewissheiten, Werte oder einen Sinn, der sich nicht rational erschließen lässt. Sprich, warum ein Formel-1-Wagen mit zwei Sitzen und seinen geschwungenen Formen, der spartanischen Ausstattung und seinem Anzug eine solche, ja, Faszination, Begeisterung ausübt und Menschen das Gefühl gibt, das erfüllt mich, wenn ich damit fahren darf und dafür investiere ich was. Es hängt irgendwie mit den genannten physikalischen Formeln zusammen, die da stehen, aber Faszination, Begeisterung lässt sich nun mal eben nicht in Formeln fassen. Ein anderes Beispiel, die Beschaffenheit und Zusammensetzung von Gegenständen, die kann ich auch mit physikalischen oder dann eher meistens mit chemischen Formeln wiedergeben. Also zum Beispiel ließe sich ganz genau bestimmen, woraus dieser Ring besteht. Da ist auch das sogar eingedruckt für den Laien, der das jetzt nicht untersuchen kann, weil ihr die Zahlen nicht sehen könnt. Von hier vorne habe ich euch den fotografiert. Ich weiß nicht, ob ihr auf dem Bild die Zahl seht. Wenn man ganz nah rangeht, kann man es. Dieser Eindruck in dem Ring versichert, ja, dieser Ring besteht aus einer Legierung von 585er Gold. Das lässt sich mit einer bestimmten chemischen Flüssigkeit nachweisen. Das wusste man schon ganz früh in der Menschheitsgeschichte, wie man Gold von anderen gelben Metallen unterscheidet. Und das ist für den Goldschmied auch eine ganz wichtige Information. Denn der Goldanteil darf nicht zu niedrig sein, wenn er dieses Stück bearbeitet, weil es dann schnell spröde und rissig wird. Vor allen Dingen dann, wenn sowas länger getragen wird, wie ein Ehering, und man den dann später nochmal irgendwann weitermachen muss, so wie ich das zum Beispiel letzte Woche oder vor zwei Wochen habe machen lassen, hat gehalten. Aber der Goldanteil, das weiß der Goldschmied auch, darf auch nicht so hoch sein. Es darf kein 999er Gold sein, das wäre zu weich. Und wenn man das am Körper trägt, verformt er sich ständig. Also ganz wichtige Informationen für den Fachmann. Aber ich sage euch eins, ich habe noch nie überprüft, ob dieser Ring wirklich 585er Gold beinhaltet. Denn der Ring hat für mich einen ganz anderen Wert, er erfüllt für mich einen ganz anderen Sinn. Es geht nicht um das Messbare an ihm. Zusammensetzung, Länge, Breite, Höhe, ja gut, die Dinge vielleicht, die letzten vielleicht schon, manchmal. Aber er symbolisiert vor allen Dingen für mich und für uns als Ehepaar folgende Werte: Liebe, Treue, Vertrauen, Zusammenhalt. Und das haben wir versucht, durch eine Gravur in dem äußeren Rand des Rings durch eine Ellipse zu veranschaulichen. Diese Unendlichkeit der Treue. Und so wird es, glaube ich, danke, viele Bereiche in deinem Leben geben, in denen verlässt du dich nicht auf Zahlen, Daten, Fakten, sondern du folgst Gründen, Argumenten oder sogar inneren Überzeugungen. Dein Handeln wird nicht von Fakten motiviert, sondern du siehst einen Gesamtzusammenhang oder erkennst ihn zumindest für dich. Und solche Handlungen und Erwartungen sind immer hinterfragbar. Die werden nicht dadurch widerlegt, dass es einmal schief geht, sondern sie sind abhängig von deiner persönlichen Erfahrung und von deiner Einstellung. Dann macht eben ein Gesamtzusammenhang für dich etwas plausibel oder du schöpfst aus ganz bestimmten Gründen Hoffnung. Umso wichtiger ist deshalb die Frage für dich zu beantworten, was gibt dir eigentlich Hoffnung? Was erwartest du über die messbare Welt hinaus? Spürst du auch etwas davon, dass Liebe mehr ist als ein biochemischer Prozess? Man könnte es ja darauf reduzieren, wenn man sagt nur das Naturwissenschaftliche in der Welt gilt. Und dennoch vermute ich aber, dass auch du glaubst, dass hinter Liebe eine tiefere Wahrheit steckt, die man naturwissenschaftlich nicht messen, noch nicht einmal nachweisen kann. Das Gleiche gilt für das Thema Vertrauen. Fast unser ganzes Zusammenleben, unsere Gesellschaft, mit Freunden, in der Familie, das basiert auf Vertrauen. Natürlich kann das enttäuscht werden. Aber würdest du behaupten, nur weil du einmal im Vertrauen enttäuscht wurdest, vertraust du nie wieder jemandem? Es mag das geben, dass Menschen so oft in ihrem Leben enttäuscht wurden, dass sie es ganz schwer haben. Und dann sagen wir, sie müssen das Vertrauen neu lernen. Aber wir würden die Sache mit dem Vertrauen nicht ad acta legen. Zur Erinnerung, in der Naturwissenschaft ist es genau umgekehrt. Da ist es logisch zu sagen, wenn das einmal nicht funktioniert, dann taugt das ganze Gesetz nichts, wir müssen ein neues formulieren. Das auch nur mal so am Rande, ganz vielen Naturgesetzen so auch gegangen. In der jüngsten Zeit, die Quantenphysik hat ja die klassische Physik ziemlich auf den Kopf gestellt, aber das möchte ich jetzt nicht mit euch vertiefen. Aber um noch eins draufzusetzen, die gesamte Wissenschaft funktioniert nur durch Vertrauen. Der Rahmen, in dem Wissenschaft stattfindet, ist gar kein naturwissenschaftlicher. Steile These, deshalb wiederhole ich sie nochmal. Der Rahmen, in dem Naturwissenschaft stattfindet, ist gar kein naturwissenschaftlicher, sondern es ist der unseres Zusammenlebens. Also ein Wissenschaftler vertraut darauf, dass der andere bei seiner Arbeit die richtigen Kriterien anwendet. Vertrauen ist eine Kategorie aus unserem Zusammenleben. Dass der andere redlich gearbeitet hat bei seiner schriftlichen Zusammenfassung. Wenn das nicht so ist, ja, dann gibt es Ärger, ne? Dann werden Doktortitel aberkannt. Das ist eine Sache unseres Zusammenlebens, der Anerkennung der gegenseitigen. Natürlich werden Forschungsergebnisse auch immer wieder naturwissenschaftlich überprüft. Aber das funktioniert nur. Also um sie zu überprüfen, muss ich darauf vertrauen, dass alle die gleichen Regeln und die gleichen Standards beachten. Also auch hier gilt, Fortschritt in der Wissenschaft gibt es nur auf der Grundlage von Vertrauen. Wo das fehlt, verzichte ich darauf, auf der Arbeit eines anderen aufzubauen und da weiter zu forschen. Kann ich euch vielleicht mit einem ganz einfachen Experiment heute Morgen, statistisches Experiment heute Morgen, belegen. Ich stelle euch mal die Frage, wer von euch würde sich mit einem Impfstoff gegen Corona, der aus Russland stammt, impfen lassen? Dürft euch gerne mal melden. So, also fürs Protokoll und für alle hinter den Kameras, die, wie nennt man das nochmal? Das repräsentative Ergebnis der Freien Evangelischen Gemeinde Solingen-Merscheid hat ergeben 0%. Warum? Bist du irgendwie wissenschaftlich qualifiziert? Kannst du den Impfstoff überprüfen? Du kannst die Wirksamkeit und Sicherheit dieses Impfstoffs nicht überprüfen. Also deine Entscheidung beruht allein auf Vertrauen oder Misstrauen. Und so funktioniert unser gesamtes Leben. Deshalb ist es so wichtig zu fragen, welche Gewissheiten sind prägend für dich? Einleuchtend. Oder selbstverständlich. Es ist ja nicht alles vorhersagbar und nicht alles beruht auf unumstößlichen Messergebnissen. Manches tritt auch überraschend und unerwartet ein. Deshalb brauche ich Gewissheiten, die mich weiterbringen, die mich leiten, die mich halten. Und je mehr Erfahrung du im Leben sammelst, desto mehr kalkulierst du Überraschendes und Unerwartetes, sprich nicht Messbares in dein Leben ein. Und wirst nicht nur sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss jetzt nicht, alles leichtgläubig hinzunehmen. Aber ich frage eben nicht nur nach überprüfbaren Messergebnissen, sondern nach den Wahrheiten dahinter. Und da kommen jetzt tatsächlich Adam und Eva ins Spiel. Denn die Geschichte vom Anfang der Welt erzählt von dem überraschend Neuem, das das Leben mit sich brachte. Und sie erzählt von Vertrauen und Misstrauen. Einen ganz kleinen Ausschnitt daraus möchte ich uns jetzt zu Gehör bringen. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Ich lese es nach der Hoffnung für alle. Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf und drängte den Boden. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Diese Geschichte vom Anfang des Lebens hängt eng zusammen mit der Weihnachtsgeschichte. Denn beide Geschichten erzählen vom Leben. Das eine vom ersten Leben, menschlichen Leben auf dieser Welt, und das andere von einem ganz neuen Leben, das zur Welt kommt. Beide Male geht es um die Beziehung Gottes zu dir und mir. Am Anfang beschreibt die Bibel, wie Gott sich fürsorglich um den Menschen kümmert. Zunächst einmal, dass kein Mensch ein Zufallsprodukt ist, sondern jeder Einzelne von Gott gewollt und gemacht ist und jede und jeder genügend Puste fürs Leben mitbekommt. Außerdem soll es dir an nichts fehlen. Dafür legt Gott sogar extra einen Garten an. Die Geschichte geht noch ein bisschen weiter und da hören wir davon, dass wir irgendwie als Menschen aber dann dazu neigen, uns zu benehmen wie verwöhnte Kinder. Wir werden undankbar und wir versuchen es auf eigene Rechnung. Also ich prüfe lieber selbst nach, ob das, was mir versprochen wird, auch reicht. Oder ob es nicht irgendwo noch mehr zu holen gibt. Und schon ist das Misstrauen gesät. Und du gehst auf eigene Faust auf die Suche nach der Fülle im Leben, anstatt dich beschenken zu lassen. Ihr merkt, wenn wir die Geschichte am Anfang von Adam und Eva so lesen, dann geht es nicht um zwei Vorfahren aus grauer Vorzeit, sondern es geht um etwas Grundsätzliches. Nicht die beiden haben etwas verbockt, sondern die Freiheit, die Gott dir und mir schenkt, die können wir so verbiegen, dass sie uns zwar von Gott wegführt, aber uns nicht wirklich frei macht, sondern uns in viele Abhängigkeiten zwingt. Und auch mit Weihnachten erzählt uns die Bibel etwas Überraschendes, Neues und etwas, wie das Vertrauen, das verloren gegangen ist, wiederhergestellt werden soll. Den Hirten auf dem Feld, die dort arbeiten, indem sie auf ihre Schafe aufpassen, wahrscheinlich auch nachts in der Kälte, denen wird das so angekündigt, nach dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, Abvers 10. Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der auch David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Wir lesen hier von einem Gott, der sich so klein macht, dass man ihn gar nicht als den Allmächtigen erkennt. Er flößt keine Ehrfurcht ein und er reizt dadurch auch nicht zum Aufstand, zum Widerstand oder zum Misstrauen. Im Gegenteil, so ein kleines Kind, das weckt ja Fürsorgeinstinkte. Einen Säugling, den muss man halten, den muss man füttern, den muss man in den Schlaf wiegen. Da kommt gar kein Argwohn auf. Windeln und Futterdruck, das sind nun wahrlich keine außergewöhnlichen Zeichen. Also ich kann mir vorstellen, so ein Futterdruck war für die Hirten nun das Alleralltäglichste, was sie sich irgendwie vorstellen konnten. Mit dieser Geschichte läuft Gott also auf gar keinen Fall Gefahr, dass die Menschen ihn als kontrollierenden Übervater ablehnen. Im Gegenteil, er vertraut sich uns an. Er übergibt sich in unsere Hände. Im Garten Eden, da gab es Früchte in Hülle und Fülle. Nichts wollte Gott seinen Menschen vorenthalten, außer einem einzelnen Baum. Von dem sollten sie sich fernhalten. Aber, wie immer, das, was verboten ist, lockt am meisten. Auf diese Weise ließ sich das also mit dem Vertrauen nicht bewerkstelligen, ließ sich das Vertrauen der Menschen also nicht gewinnen. Mit dem Kind in der Krippe steht kein Verbot im Mittelpunkt, sondern nur ein wiederholtes, lautes Rufen nach Liebe und Anerkennung und Aufmerksamkeit. Gott schenkt uns nochmal sein Vertrauen. Er dreht es um. Er hat sich das Vertrauen von uns erhofft und jetzt kommt er und schenkt uns nochmal sein Vertrauen. Weder in der Geschichte von der Erschaffung der Welt und den ersten Menschen geht es um überprüfbare Fakten und Zahlen und Daten. Es geht nicht um die Zeiträume, in denen Gott die Sonnensysteme, die Planeten und das Wasser geordnet hat und wie aus Kohlenstoffverbindungen Leben entstanden ist. Es geht nicht um die Messbarkeit. Genauso wenig geht es bei der Weihnachtsgeschichte darum. Das kommt nur bei der stillen Post am Ende heraus und verstellt damit den Blick auf die ursprüngliche Nachricht. Das, was nämlich dann zum Hindernis wird, wenn man sich an den Zahlen, Daten und Fakten stößt und sagt, das stimmt doch gar nicht überein. Es geht auch in der Weihnachtsgeschichte nicht darum, zu dokumentieren, wie Gott Mensch werden konnte, indem eine Jungfrau schwanger wird. Das wäre ja etwas, was theoretisch zum überprüfbaren Anteil der ganzen Geschichte gehört. Eine überprüfbare Erfahrung. Aber so eine Erfahrung ist in unserer menschlichen Wirklichkeit nicht nachweisbar und deshalb halten das heute einfach viele für biologisch nicht möglich. Und damit fällt dann auch der Glaube hinten runter oder durch. Dabei liegt hier eine Verwechslung vor. Im Glauben geht es nicht um die Überprüfbarkeit. Schon gar nicht um die Überprüfbarkeit von 2000 Jahre alten biologischen Fakten. Sondern der Glaube richtet sich auf die nicht überprüfbare Botschaft dahinter. Die Wahrheit, dass Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes ist, das gründet nicht in der Biologie, sondern das gründet in Gottes Wirklichkeit. Weder also kosmologische oder geologische Erkenntnisse über die Werdung unseres Sonnensystems, noch die Biologie im Blick auf das wahre Menschsein von Jesus Christus, stellen sich dem Glauben als Hindernisse in den Weg. Die Zahlen, Daten und Fakten in diesen Glaubensgeschichten stehen gar nicht im Mittelpunkt. Auch wenn sie natürlich irgendwie etwas damit zu tun haben müssen, denn der Glaube ist ja ein Teil der einen Wirklichkeit, in der wir leben. Aber in beiden Geschichten geht es um den Horizont dahinter, um den Gesamtzusammenhang, um die ganze Geschichte. Nicht um das, was bei der stillen Post am Ende rauskommt und irgendwie das Ganze verstellt. Sondern es geht um die Frage oder um die Fragen, die am Anfang stehen, wo es mit der stillen Post losgeht. Diese Geschichten weisen uns auf Fragen hin, wer bist du als Mensch? Was gibt dir Halt? Worauf kommt es im Leben an? Würdest du eine rein naturwissenschaftliche Antwort darauf geben, müsste die Antwort vernichtend ausfallen. Naturwissenschaftliche Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, kann nur lauten, ein aufgrund von Energie hochkomplex geordneter Zustand, der mit absoluter Gewissheit im Laufe der Zeit in einen niedrigeren, weniger geordneten Zustand übergeht. Es gibt keinen tieferen Sinn, keine höheren Werte. Die einzige Zukunft, die der Mensch auf naturwissenschaftlicher Basis hat, ist eine andere Form elektrischer Ladung. Und deshalb behaupte ich, keiner von uns lebt sein Leben allein aufgrund von messbaren und überprüfbaren Fakten und Zahlen. Natürlich ist es sinnvoll, zu überprüfen. Ist sogar ein biblisches Prinzip. Prüfet aber alles und behaltet das Gute, das empfiehlt Paulus in der Bibel. Damit sind wir bei der entscheidenden Frage im Advent. Der kannst du im Advent nachgehen. Was ist das Gute? Genau das möchte uns die Bibel sowohl mit der Erschaffung des ersten menschlichen Lebens, sprich mit Adam und Eva, beantworten, als auch mit der Geschichte, in der Gott selber Mensch wird, als Kind zur Welt kommt. Die Antwort, die ich daraus lese, lautet: Jeder Mensch ist ein Gegenüber Gottes. Du bist ein Gegenüber Gottes. Du bist zur Begegnung mit ihm geschaffen. Und Gott nimmt das so ernst, dass diese Begegnung gelingen soll, dass er selber einer von uns wird. Denn schon gleich am Anfang ist es so richtig schiefgegangen. Und das betrifft uns eben alle gleichermaßen, nicht nur Adam und Eva damals, sondern du und ich, wir sind Adam und Eva. Und tun uns schwer damit, diesem fernen und unsichtbaren Gott zu vertrauen. Und deshalb geht er auf dich zu. Ihm ist dafür kein Weg zu weit. Es gibt für ihn kein Hindernis. Er ist nicht mit zu großem Stolz ausgetan, was ihn zu groß macht. Im Gegenteil, Gott macht sich ganz klein, damit es keine Hindernisse auf dem Weg zu dir gibt. Willst du auch die Hindernisse, die auf deinem Weg liegen, aus dem Weg räumen? Oder über deinen Schatten springen? Denk nochmal an den Unterschied zwischen überprüfbaren und nicht überprüfbaren Erfahrungen und Gewissheiten. Vielleicht hilft es dir, dich auf die Sache mit dem Glauben einzulassen. Vielleicht hilft dir auch, diese Geschichte zu vertiefen mit dem Buchtitel 24 Mal Weihnachten neu erleben, auf den wir hier schon hingewiesen haben. Vielleicht reicht es dir aber auch, hier die nächsten Adventssonntage weiter mit zu verfolgen. Mich würde interessieren, wo du jetzt beim Thema Glauben stehst und wo du am 24. Dezember ankommst. Lässt du dich mit uns gemeinsam auf diese Entdeckungsreise ein? Ich würde mich riesig freuen. Und Gott freut sich auf dich. Amen.